Das ist die Lifehacks Show.
Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer.
Diese Folge wird präsentiert vom 5-Minute-Journal. Das 5-Minute-Journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in mein Leben implementiert habe. Mit dem 5-Minute-Journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in einen Flow. Geh jetzt auf www.5minutejournal.com und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks Show. Wieder mal live aus dem Co-Hub auf Koh Lanta, Thailand, wo wir unser DNX-Camp machen. Und ich sitze hier zusammen mit dem Nick von Travel Echo. Herzlich willkommen, Nick.
Hey, dankeschön.
Ja, cool, dass du Zeit hast, um hier auf den Podcast zu kommen. Erzähl mal, wer bist du, was machst du, warum sollte man dich kennen?
Gut, also faktisch gesehen, mein Name ist Nick, bin 29 Jahre alt. Und bin seit 6 Jahren dabei, durch Welt zu reisen. Und warum man mich kennen sollte, wenn ihr wissen wollt, wie man das Leben echt genießt oder warum man seine Ängste zu Hause lassen sollte und einfach, man hat nur ein Leben, man soll es genießen. Und ich bin derjenige, der auf seiner Travel-Echo-Plattform für deftig Inspiration sorgt, alles rund ums Reisen. Und genau, das bin ich.
Das bist du. Du hast gerade gesagt, Travel Echo, das ist deine Plattform. Ist es ein Blog oder gibt es da noch ein bisschen mehr zu exploren?
Also genau machst du? Also aktuell ist es so, dass ich eine Homepage habe, also travel-echo.com. Dazu natürlich auch Social Media in Sachen Instagram und Facebook und habe jetzt die Woche auch meinen neuen Vlog gestartet auf YouTube.
Ah, cool. Gibt es dazu auch eine URL? Ansonsten reichst du die nach und wir verlinken die in den Shownotes.
YouTube/Travel Echo, denke ich mal. Irgendwie sowas ich, ja. Nein, einfach hier auf Travel Echo auf YouTube suchen und dann werdet ihr den langen, blondhaarigen Typen finden, der über ganze Reisedestinationen und Inspirationen spricht. Das bin ich.
Ja, wo du es gerade ansprichst, lang und blond, also du bist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen outstanding, nicht zuletzt durch irgendwie deinen krassen Surfer-Style. Wenn ich, glaube ich, einen Surferboy malen könnte und ich könnte malen, dann würde ich dich wahrscheinlich malen. Du bist irgendwie die Inkarnation von diesen Hawaii-Happy People.
Ja, es ist lustig. Also viele denken immer, wenn sie mich das erste Mal sehen, also er könnte jetzt theoretisch ein Surfer aus Kalifornien sein oder aus Schweden. Also ich sage jetzt mal dieses typisch deutsche, widerspiele ich gerade nicht
wirklich. Typisch. Aber man hört, woher kommst du?
Aus Würzburg. Ja, ich bin ein Franke. Ja. Wir sind dafür bekannt, dass wir das R so schön rollen und das Unterschied zwischen dem D und dem D nicht kennen.
Ja, mit dem R ist mir auch schon aufgefallen.
Ja, ich meine, ab und zu irgendeine Eigenschaft muss man, wo man unique raussticht, ne?
Absolut. Wie gefällt es dir denn bis jetzt hier auf dem Camp, beziehungsweise was war dein Highlight, wenn du schon eins hattest?
Highlight eigentlich tagtäglich. Ich fand es richtig cool, mit einer Haufen like-minded people auf einem Ort rumzusitzen und absolut viel Brainstorming zu machen und jedem weiterzuhelfen, an seinen eigenen Projekten zu arbeiten, diverse Challenges miteinander zu machen, wie jetzt mit Jasper von Traveling Dutchman und ich von Travel Echo mit unseren Vlogs, die wir gestartet haben. Und natürlich
Vlog heißt in dem Fall Vlog.
Genau.
Das ist ein Videoblog.
Richtig, ich habe für mich entschieden, ich habe damals mal als professioneller Reiseblogger gearbeitet und habe jetzt seit Monaten so ein bisschen das Gefühl gehabt, reisen gerne immer wieder, aber darüber zu schreiben, also nur so schreibmäßig, hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf und ich habe mir gesagt, hey, mach das, auf was du Lust hast und daraus wird jetzt das Videoblogging, also ein Vlog starten. Und nein, aber im Allgemeinen, das DNX-Camp, das ist der absolute Hammer, bei 35 Grad zu arbeiten, Bootstouren zu machen, abends unterwegs zu sein, gemütlich eine Pool-Session zu haben, ist richtig, richtig cool.
Cool, also uns beiden macht es auch total Spaß, wenn ich sage, wir beide sind das, Philly und ich, die das hier organisieren und es ist auf keinen Fall irgendwie das Letzte gewesen und die Gruppe ist auch richtig, richtig cool und ja, nicht ohne Grund haben wir dich ja auch ausgewählt für die DNX, du machst sogar die Keynote, worauf wir uns ja mega, mega freuen.
Ja, ich auch.
Und ja, das alles ist eigentlich gekommen, weil du dich beworben hast, einen Workshop bei uns zu machen im Oktober auf der DNX. Mhm. Und dann haben wir so das Feedback ein bisschen ausgewertet und ich habe mich da auch unter das Volk gemischt, mit vielen Leuten geredet. Und ich glaube, wenn du eins kannst, dann ist es, Leute zu inspirieren, zu motivieren und Dinge, die vielleicht ziemlich groß und komplex erscheinen,
dann in kleine oder einfach in einfache Teile zu zerlegen oder zu sagen, so, ey, das ist irgendwie gar nicht so weit weg?
Also ich glaube, ich würde nicht sagen, dass das ein Geheimnis ist, aber wenn man so große, komplexe Dinge sieht, was viele machen, die denken, und das große, einheitliche Ganze, und dieses, oh mein Gott, und ich muss und ich will. Und es, manchmal ist es ein Fluch, manchmal ist es ein Segen, dass ich es einfach total gechillt sehe, dass ich sage, hey, pass auf, ich will das und das machen. Klar, ich fange halt einfach mal an, ohne mir jetzt großartig Gedanken zu machen und könnte das nach hinten losgehen oder muss ich so viel machen? Ich starte halt einfach, genauso wie beim Reisen. Mhm. Ich habe mir keine Gedanken gemacht von wegen, oh mein Gott, wie ist das? Ich muss irgendwann mich um meine Rente kümmern oder sonst irgendwelche Dinge oder was haben andere Leute für Expectations von mir? Ja. Und ich habe einfach losgelegt und ja, das ist halt mein Ding und das läuft gut und das finde ich einfach geil und ich versuche so ein bisschen was von diesem Gefühl den Leuten zu vermitteln und ich glaube, das kommt auch extrem gut an.
Ja, und hattest du das schon immer, dass du das Leben so relativ einfach gesehen hast? Wurde das in die Wiege gelegt oder gab es da irgendwie einen Trigger, wo du gesagt hast, ich ändere jetzt alles oder kann es irgendwie schleichen? Wie war es bei dir?
Ich glaube, es war eher ein schleichender Prozess. Also ich würde jetzt gern von mir behaupten, ich war schon immer so ganz cool und yeah, surfen und durch die Welt reisen, aber ich bin ja ursprünglich gelernt IT-Systemkaufmann, auch wenn man es mir jetzt nicht ansieht oder nicht glaubt. Ich habe früher Anzug getragen und bin mit meinem Businesswagen von Company zu Company gefahren und habe dort Business-Software verkauft. Und angefangen hat es eigentlich 2009, als ich für 3 Wochen in Neuseeland meinen Jahresurlaub hatte und dort jeden Tag einfach in den Tag hineinleben konnte. Mhm. Und an jedem Tag einen richtig coolen Strand aufwachen. Und es war einfach ein pures Freiheitsgefühl für mich. Und habe dann irgendwann gemerkt, wow, es gibt so viel mehr als nur ein normales Office-Leben zu haben. Und habe dann für mich entschlossen, eine Weltreise zu machen. Jetzt nach 6 Jahren kann ich das ganz easy sagen, von wegen, ja, ich bin zu meinem Chef gegangen und hab gekündigt.
Wollte gerade sagen.
Aber letztendlich war es wirklich so, ich habe mir das komplett anders ausgemalt, dass ich ein Sabbatical-Jahr mache, sprich noch 2 Jahre Arbeit, danach ein Jahr Pause mache, bin zu meinem Chef hingegangen mit der Idee und er hat mir dann einfach vor den Latz geknallt, nee, sorry Nick, du bist ein guter Verkäufer, Vertriebler, ich kann mir das einfach so gehen lassen. Und das war so eine Kurzschlussentscheidung von mir, wo ich gemeint habe, okay, alles klar, ich kündige einfach. Mhm. Und ich würde es auch gerne sagen, dass ich es einfach so rausposaunt habe, aber ich, ganz ehrlich, ich war in einem Stuhl gesessen gegenüber von meinem Chef und ich habe geweint, weil ich genau wusste, mit dieser Entscheidung ändere ich mein Leben komplett und habe mich auch lange sehr unwohl gefühlt mit der Entscheidung, weil ich einfach nicht wusste, was auf mich zukommt. Ich habe das komplette Sicherheitsnetz in mir gelassen.
Ich meine, wie oft fällt man so eine krasse Entscheidung?
Richtig.
Darauf kann dann ja auch keiner vorbereiten.
Nein, definitiv. Aber wie gesagt, sowas prägt halt einen. Mhm. Und warum ich so eine gelassene Art habe, ich würde sagen, es kommt auch sehr viel auf die Erfahrung drauf an. Ich habe schon diverse Situationen erlebt während meiner Weltreise, wo ich auch schon ganz kurz davor war, welche abzugeben. Und ich glaube, das sind alles solche Punkte, wo halt irgendwann darauf führen zu sagen, okay, weißt du was, es macht keinen Sinn, sich viel zu arg zu analysieren und sich Sorgen zu machen, sondern einfach jeden Tag das Beste draus zu machen.
Mhm. Und du hast gerade gesagt, du hast schon so ein paar Situationen gehabt. Gab es da schon mal irgendwas, wo du richtig krass kurz davor warst?
Also ich bin während meiner ganzen Reiseerfahrung, ich bin angeschossen worden, ich bin ausgeraubt worden, ich bin mit einem Katamaran durch einen Hurricane gesegelt. Das sind so die Worst-Case-Situationen, wo mich aber letztendlich auch wahnsinnig geprägt haben, auch positiv fürs Leben. Aber ich habe natürlich auch wahnsinnig geile Stories auf Lager, ob das jetzt mit Lederhosen vom MGM Grand in Las Vegas getanzt habe, um da ein bisschen Geld zu machen, weil ich an dem Abend zuvor zu viel verspielt habe. Oder
im Casino, oder?
Richtig, genau, ja. Und also, da gibt es so viel. Also ich müsste echt mal ein Buch darüber schreiben, über meine ganzen Erfahrungen.
Ja, glaube ich auch. Also wenn es mit dem Bloggen schon nicht klappt, dann vielleicht ein Buch schreiben.
oder einen Film dann halt zu machen.
Oder einen Film oder einen Ghostwriter engagieren.
Also ich muss sagen, Schreiben im Allgemeinen, das ist okay. Aber ich habe gelernt als Reisejournalist für eine andere Firma, dass ich das nicht mehr machen will. Und ob du es glaubst oder nicht, ich habe sogar ein Buch geschrieben. Mm. Allerdings komplett abseits vom Thema. Es handelt nicht um, wie man am besten reist oder was man zu erleben hat. Es geht mehr darum, zu kochen auf Reisen. Ist zwar jetzt ein anderes Thema und Umschwung, aber ich sag immer, wenn du was mit Leidenschaft machst, zieh's durch. Und für mich ist es Reisen und Kochen und bin irgendwann aufgewacht und habe dann gedacht, hey, lass das mal zu kombinieren. Und daraus entstand dann mein Buch, ein Kochbuch für Backpacker.
Wie heißt das Buch?
Müsstest du eigentlich wissen, was ist eigentlich auf Reisen das typische Backpacker-Essen, wenn man, like, traveling on a budget?
Ravioli.
Gibt Ravioli oder ich würde jetzt sagen, vielleicht auch Ketchup mit Pasta oder sowas.
Ja, das denke ich auch.
Ja, richtig, genau. Das ist es. Und deswegen heißt mein Buch Fuck Pasta und Ketchup.
Ja, Fuck Pasta und Ketchup. Doch, macht Sinn, absolut. Also, die sollen keine Pasta mit Ketchup mehr essen, sondern...
Richtig, genau. Also, wenn du als Backpacker unterwegs bist und du hast ein schmales Budget, jeder weiß, wie man irgendwie Geld spart, ob das jetzt mit Reisen ist oder mit Transport, aber wie schaut's aus mit Essen? Mhm. Und letztendlich habe ich ein E-Book geschrieben, was heißt Fuck Pasta und Ketchup, das heißt internationale Gerichte auf ein kleines Budget ausgerichtet, aber trotzdem super lecker und super einfach zu kochen.
Okay, und das Kochbuch gibt's auf Deutsch oder auf Englisch? Und wo gibt's das?
Es gibt's auf Deutsch, auf Englisch, auf Spanisch. Es gibt's einmal auf meiner Homepage, wow, auf Travel Echo, mhm, und auch auf Amazon. Mhm.
Wie lange hast du gebraucht, das Buch zu schreiben?
Also angefangen habe ich im August 2015, als ich mir dieser Idee einfach blitzartig kam. Und dann habe ich mich in die Uni gesetzt und jeder hat für seine Vorlesung gelernt. Und ja, ich war einfach da und habe alle Gedanken,
die zu mir kamen.
In Würzburg, genau. Ja. Das ist eine Studentenstadt. Und ich war einfach da und habe halt meine ganzen Gedanken, die ich für dieses Buchprojekt hatte, einfach niedergeschrieben. Wie gesagt, einfach mal anfangen, ohne großartig drüber nachzudenken. Und mhm, ich habe gemeint, okay, wie soll ich die Fotos schießen? Was für Fotos? Welche Gerichte? Weil ich die auch während meiner Reisen gesammelt habe. Welche am einfachsten
zu kochen sind. Damals hast du schon die Notizen gemacht.
Ja, weil ich das Kochen einfach wahnsinnig lieb. Also bei mir ist es auch so, wenn ich nach Bangkok gehe und mir schmeckt irgendwas von irgendeinem Streetfood-Vendor, das heißt einfach, oh, das ist lecker, das kaufe ich mir morgen wieder, sondern ich gehe hin und sage, ich will das Rezept. Mhm. Und es ist mir damals in Bangkok passiert und der wollte es mir nicht geben. Und dann hat er mich am nächsten Tag eingeladen und hat gemeint, pass auf, wir kochen das zusammen für irgendwelche Backpacker. Und das war schon interessant.
Sehr cool.
Ja. Und das ist auch das Schöne bei so einem Kochbuch, weil ich mit jedem Rezept also eine persönliche Reisestory mit rein integriert habe.
Das heißt, zu jedem Rezept gibt es dann auch eine Hintergrundstory,
genau, wann richtig, und
wie du darauf gekommen bist.
Richtig, wie ich das Rezept gefunden habe oder ich stelle diejenige Person vor, die mir das gegeben hat oder irgendwelche lustigen Stories. Also es ist ein Entertainment-Kochbuch für Backpack on a Budget.
Oder ein Infotainment.
Infotainment, richtig, genau.
Edutainment, glaube ich, sag mal auch.
Info, Edutainment, also es whatever, gibt, glaube ich, nicht so wirklich eine Kategorie, aber holt's euch, ist auf jeden Fall geil.
Ja, glaube ich. Und ich kann mir auch richtig gut vorstellen, so dass du als Surferboy und als Koch auch Erfolg haben könntest in der Nische, gerade irgendwie Koch in cool. Ich meine, da gibt es bis jetzt, glaube ich, Tim Melzer oder so, das ist so der coolste Koch, den ich so kenne.
Okay, und, da muss man mit mir in der Küche stehen, ja, da kommt ein bisschen ein anderes Format dabei raus.
Ja, ja, genau, dann kommt ganz lange nichts. Aber du sagst, das war jetzt so ein Zeitprojekt, du wolltest einfach mal gucken, was passiert.
Genau, richtig, also
weil du die Freiheit hast, als Entrepreneur alles zu starten, zu machen, zu testen.
Richtig, jeden Tag, du lernst neue Dinge dazu und ich hatte einfach Bock auf sowas und habe das durchgezogen. Es war zwar sehr viel Arbeit mit involviert, aber es war trotzdem super schön, super spannend und am Schluss habe ich zwar dann 3 Kreuze gemacht, wo ich gesagt habe, ja, endlich ist das Ding draußen. Und als das erste Feedback reinkam von wegen, oh, richtig cool, richtig geil und es wird ein Sequel dazu geben und Leute überhäufen mich mit irgendwelchen Ideen, wie und was und wo. Und es ist super schön gewesen auf jeden Fall, einfach die Erfahrung mal zu machen, E-Book zu schreiben. Und Amazon hat irgendwie durch ihre ganzen Algorithmen das Ding in den ersten paar Tagen als Bestseller gepusht.
Geil. Und, das ist wahrscheinlich so ein New-Buy-Bonus, den man dann auch bei dem Podcast hatte ich das am Anfang.
Ich denke es mal, auf jeden
bei
Fall.
Bei Google gibt es das.
Ja, also ich sage zwar immer, ich könnte zwar jetzt in jedem Lebenslauf reinschreiben, Amazon Bestseller-Autor, aber ja, das ist cool. Ich werde keine Bewerbung mehr schreiben.
Ja, aber vielleicht, du willst ja auch dieses Speaker-Ding dann vielleicht nochmal ein bisschen professionalisieren, da kannst du ja immer dann dein Amazon Bestselling reinhauen. Der Jasper ist zum Beispiel auch ein Autor vom Amazon Bestselling-Book, The Netizen. Ich glaube, das kommt immer ganz gut. Speziell bei Amazon hatten die kein Problem mit deinem Fuck in dem Titel?
Doch, da triffst du an eine bunte Stelle. Ich hab verdammt Probleme, das Ding auf Englisch zu vermarkten, auf Amazon.com.
Wusstest du das vorher?
Nein. Okay. Hey, learning by doing. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade dabei, das zu optimieren. In der deutschen und spanischen Version ist das absolut kein Problem. Aber es ist halt einfach ein catchy Titel. Und bevor ich da irgendwas auslasse oder weglasse oder einfach nur sage, fuck, passt dein Ketchup doof oder sonst irgendwas. Ich habe das jetzt so durchgezogen und man lernt nie aus. Mal schauen, wie ich das jetzt marketingmäßig mache. Aber das wird schon auf jeden Fall positiv werden.
Mhm. Das heißt, du bist wirklich Step by Step, ohne zu wissen, was als nächstes kommt, bist du einen nach dem anderen angegangen. Hast du da irgendwelche Ressourcen im Internet gehabt oder irgendein Kumpel, der Golf macht?
Natürlich macht man sich vorher Gedanken, beziehungsweise während des Prozesses, okay, wie schreibe ich das, wie vermarkte ich das? Fototechnisch habe ich mir keine Tipps holen müssen, weil ich das halt einfach schon von meiner Reisefotografie her weiß, okay, so muss ich das belichten, so mache ich das. Und das Einzige, wo ich mir ein bisschen Hilfe ins Boot geholt habe, war von meinem besten Kumpel. Der hat früher Kommunikationsdesign studiert und der hat mir ein bisschen beim Layout von PDF geholfen. Mhm. Aber sonst war das alles eine Low-Budget-Produktion. Das heißt, ich habe geschrieben, ich habe Fotos gemacht. Nachdem ich das Layout aufgesetzt habe, habe ich das alles selber gemacht. Und das ist das Schöne bei einem E-Book. Man hat zwar einmal einen Haufen Arbeit, aber der Return on Investment kann sehr, sehr schnell wieder zurückkommen, mhm. weil man einfach das alles selber gemacht hat. Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, egal jetzt vom Geld her, vom Umsatz oder vom Gewinn, was ich von dem E-Book mache, das Schönste für mich war einfach der komplette Lernprozess, die Erfahrung, die man damit macht und auch wieder neue Möglichkeiten hat oder mit neuen Leuten in Kontakt kommt, die fragen, hey, du hast ein cooles Buch geschrieben, wir sind auch voll hier Travel und Food-Junkies und können wir das promoten und einfach mit Leuten auch wieder sich zu connecten und andere Kollaborationen damit zu starten.
Cool. Und du sagst gerade irgendwie, das Coole an so einem E-Book ist, dass der Return on Investment ziemlich hoch sein kann, gerade auch, weil man skalieren kann. Ne? Man kann es
definitiv,
unendlich vielfach vervielfältigen, ohne dass es nochmal neu schreiben muss oder neu drucken oder so.
Richtig, genau.
Mhm. Das sehen wir gerade auch bei dem E-Book von Philly, das jetzt einmal geschrieben war. Auch ein Haufen Arbeit, hat sich, glaube ich, viel einfacher vorgestellt. Aber wenn es dann einmal raus ist und man schon eine gewisse Reichweite hat, ist es ein cooles Tool, um dann noch
das stimmt, definitiv.
Kohle zu machen. Steht auf jeden Fall bei mir auch noch auf der Bucketlist. Ich weiß noch nicht, zu welchem Thema. Ich habe gemerkt, heute habe ich einen Workshop zu Produktivität gemacht.
Das absolut, ja.
Also hat total Spaß gemacht.
Ganz ehrlich, hau da einen Videokurs raus oder irgendwas. Mhm. Fang einfach damit an, nicht zu viel drüber nachzudenken. Ich weiß, du hast auch verdammt viele andere Dinge zu tun mit der diversen DNX-Camps und jetzt die kommende DNX im Mai in Berlin. Aber ja, mach's einfach.
Mhm. Ja, why not? ja, ist ja genau das, was ich predige. Ich muss mal gucken, wie ich dann die Zeit finde, wie du sagst. Aber keine Zeit gibt's nicht. Es gibt nur, man kann nicht gut priorisieren.
Dann das stimmt, definitiv.
Fehlt es einem irgendwie an dem. Wie sieht das denn bei dir aus? Bist du gut strukturiert? Kannst du dich gut priorisieren? Gerade wenn du so krasse Touren machst, wie zum Beispiel, jetzt steht ja auch an, dass du mit dem Motorrad durch Vietnam fahren willst.
Genau. Antwort, nein. Ich bin nicht wirklich gut im Strukturieren. Nein, sag mal so, bei mir ist, glaube ich, das Hauptsächlich oder das größte Problem, ich bin noch ein wahnsinnig riesengroßer, passionierter Reisender.
Traveler,
richtig, genau. Und ich stehe voll drauf und wie gesagt, ich müsste jetzt auch noch sehr viel für meinen Vlog machen oder mit ein bisschen Marketingstrukturen arbeiten für Amazon, für mein Buch. Aber ich fliege übermorgen nach Vietnam und ich habe einfach Bock drauf. Ich kaufe mir da ein Motorrad und fahre von Ho Chi Minh bis nach Hanoi und werde da wahrscheinlich keine Internetmöglichkeiten haben auf dem Weg. Also jetzt nicht so wirklich wie hier im DNX-Camp in Koh Lanta. Aber trotzdem, ich habe da wahnsinnig Lust drauf. Ja. Und da muss ich sagen, da setze ich meine Prioritäten einfach anders, weil anstatt nur zu arbeiten, ich will es unbedingt verbinden und ich bin dabei, eine Struktur zu finden. Aber für mich ist das Reisen steht definitiv noch ein bisschen im Vordergrund. Ja.
Okay, cool. Und du hast jetzt voll Bock drauf, nach Vietnam zu gehen, das Moped hier zu holen. Und
ich kaufe ein Moped.
Wie lange brauchst du dann für die Strecke?
Keine Ahnung, mal gucken. Ich hoffe, das Moped hält. Also normalerweise kriegst du so ein Motorrad dafür $250 und dann fährst einfach mal los. Ich hoffe, das Ding hält. Ich hoffe, ich halt. Und ich sage jetzt mal, ich kann es bestimmt so in 2-3 Wochen machen, bis nach Hanoi hoch. Und dann mal schauen, dann habe ich immer noch ein bisschen Zeit bis zu den X, wo ich nach Deutschland zurückkomme. Und kann sein, dass ich mich dann wieder 2 Wochen hinsetze und einfach nur vorm PC bin und Bild editiere und Videos mache. Und es ist für mich so ein bisschen digitale Nomade. Ist bei mir der Nomade noch ein bisschen größer geschrieben als das Digitale.
Ja, ja.
Aber da werde ich einen Ausgleich finden und dann vielleicht sitze ich wieder 2 Wochen in Chiang Mai vorm PC und pushe da meine Produkte nach vorne und dann habe ich auch wieder ein bisschen Zeit mehr zu reisen danach.
Ja, es gibt ja auch echt gute Beispiele, die beides hingekriegt haben oder die sogar dann diesen Traveler-Aspekt, den Nomaden-Aspekt noch mehr drin haben als dieses Digitale, wie der Dave Converse oder der Fabian Dietrich.
Richtig.
Oder die Carina, die für uns die Videos schneiden, das alles in Südamerika aus dem Camper macht oder aus einem fetten Van. Also es geht alles, man kann auch krass reisen und dann ist immer wieder
definitiv,
immer wieder ein bisschen aufcatchen.
Da muss man einfach für sich seine Prioritäten finden und das ist auch völlig in Ordnung, wenn deine Hörer jetzt sagen, ja, aber ich habe das und das vor und ich will aber auch das und das machen. Einfach mal ausprobieren, hört auf, euch zu vergleichen, ihr habt euren eigenen Stil und das kriegt ihr auf jeden Fall hin.
Ja, das ist genau das Ding, weil viele sagen, ich will wie Markus werden, ich will vielleicht wie Nick werden, ich will wie Markus und Feli und ich will dahin und genau, irgendwie viele wollen so einen Blueprint haben, so, was habt ihr als erstes gemacht oder fragen mich dann, was für ein Mikro benutze bei deinem Podcast, weil sie denken, dann wird der Podcast genauso wie meiner. Letztendlich gibt's 1000 Wege, die nach Rom führen und gerade bei uns.
Ich glaube, es gibt ein Blueprint für alles, was Leute sagen, oh mein Gott, ich will genauso werden und zwar der Blueprint ist, fang an. mach. Hab keine Angst, zieh es einfach mal durch. Egal mit welchem Mikrofon du das jetzt aufnimmst oder mit welchem Laptop oder mit welcher Kamera, das kommt nach und nach. Der wichtigste Punkt ist einfach mal anzufangen, sich zu trauen, ja, ohne sich viel zu viel Gedanken zuvor zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Und das Gute ist, man gewinnt ja immer mindestens an Erfahrung und an Learnings, die einem keiner mehr nehmen kann.
Definitiv, ja. Und also wie gesagt, dieses, oh Gott, es könnte so viel schieflaufen. Bullshit, es kann nichts schieflaufen. Nee. Ich meine, klar, du kannst auf die Fresse fliegen, aber wie Mohamed Ali schon gesagt hat, solange du 7-mal hinfliegst, ist okay, solange du ein 8. Mal aufstehst. Und halt einfach wieder von deiner Erfahrung lernen und es einfach ein bisschen besser umzusetzen.
Ja, genau das ist es. Du warst gerade am Strand mit ein paar Leuten von uns und hast deinen Crab-Dance gemacht.
Mein Crazy Crab, richtig, ja.
Was ist das?
Also letztendlich hat es angefangen, als ich vor 6 Jahren in Mexiko das erste Mal war, war ich vor Chichen Itza gestanden. Und meine damalige Begleitperson hat gemeint, Nick, jetzt stehst du schon vor einer der Weltwunder, mach doch mal irgendwas Doofes. Und ich hatte dann nichts anderes als im Kopf, als so getan, als ob ich eine Krabbe wäre und dann von links nach rechts in dem Video zu laufen und hab's mir dann noch angeschaut und das hat so doof ausgeschaut. Weißt du was, das ziehe ich jetzt einfach mal durch. Ja, und letztendlich entstand daraus The Crazy Crab, sprich man sieht mich und alle anderen Leute, die einfach Bock hatten mitzumachen, durch die ganze Welt eine verrückte Krabbe zu machen. Also ich habe das dann immer schön geschnitten und eine richtig coole Musik hinterlegt.
Cool.
Und ja, es soll auch einfach ein bisschen zu inspirieren, zum Reisen, einfach mal sein Ding durchzuziehen. Und also ich will jetzt nicht deswegen berühmt werden oder sonst irgendwas, aber es ist immer schön, wenn du jemanden siehst, der das Video gerade anschaut und die haben einfach ein riesengroßes Lächeln danach im Gesicht.
Ja.
Das ist eigentlich das Einzige, was ich davon haben
will. Dann hast du ja schon gewonnen.
Definitiv, ja.
Perfekt. In wie vielen Orten hast du die Crab schon gemacht?
Wow. Ich müsste jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal vielleicht so 50, 60 Orte ungefähr.
Krass. Wann hast du die erste Crab gestartet?
Die war 2010 in Mexiko. Und also im ersten Video, wie gesagt, die ersten beiden waren noch sehr semi-professionell mit meiner damaligen kleinen Digicam.
Mhm.
Und damit habe ich auch noch nicht die Orte dazu geschrieben, wo das alles war. Aber man hat so ein bisschen den Prozess gesehen von mir damals in Mexiko für 2 Monate reisen, noch mit kurzen Haaren. Und dann wird es halt immer länger und länger und länger. Und das ist schon lustig gewesen, definitiv.
Cool. Das findet man auch auf deinem YouTube-Channel.
Genau, also es wird eine überarbeitete Version geben auf meinem neuen YouTube-Channel. Und da werde ich die Videos auf jeden Fall auch nochmal raushauen, ein bisschen mehr directed und mit den Namen dazu, dass auch Leute erkennen können, wo ich diese Aufnahmen gemacht habe.
Okay, und die Leute gehen ja vorher auf dein Travel Echo. Wofür genau steht jetzt Travel Eco oder Echo?
Travel Echo. Also letztendlich, Travel ist das englische Wort und Echo auch das deutsche.
Ja.
Also Echo, wie gesagt, du schreist was im Wald rein und es kommt raus. Und für mich, ich wollte unbedingt einen Namen haben, der zeigt, ich war viel reisen und ich bin viel reisen, also dafür das Wort Travel und Echo ist, dass ich die Dinge, die ich gelernt habe, die Dinge, durch die ich gewachsen bin beim Reisen, von den ganzen Erfahrungen, die ich habe, auch einfach wieder zurückgeben kann an Leute.
Mhm.
Das heißt, wenn Leute auf Travel Echo kommen, die sehen natürlich klar, wie ich reise, was ich für Dinge erlebt habe, aber genauso ein Punkt, um Leute Tipps zu geben, wie man etwas bewerkstelligen kann. Ob das jetzt übers Reisen ist oder im Personal Grow, also dass man sich selber einfach ein bisschen weiterentwickeln kann, dafür steht Travel Echo.
Mhm. Und wie haben deine Eltern das damals aufgefangen, als du gesagt hast, ich habe den Job gekündigt, ich gehe jetzt auf Reise und so langsam raffen sie, dass du immer wieder auf Reise gehst und wahrscheinlich das konventionelle Leben erstmal dich nicht mehr wieder hat?
Ja, also sag mal so, ja, meine Mom, die weint immer noch jedes Mal, wenn ich wieder weggehe. Das ist ja normal, ich meine, es ist meine Mama. Und
ja, die hat dann letztens geschrieben, sie hat dein Video auf YouTube auf
genau, sie Facebook hat, gelöscht. Sie hat mein Video auf Facebook gelöscht, habe ich gemeint, wie hast du denn das angestellt? Ist schon wieder süß, ja. Nein, Mom, falls du das hörst, ich habe dich echt lieb. Aber es ist wirklich so, meine Mom, sie war früher nie wirklich viel reisen oder halt in der Art und Weise, wie ich das mache.
Generation.
Erstens dessen, zweitens, sie kann es einfach nicht nachvollziehen, warum ihr Sohn so verrückt ist und immer noch durch die ganze Welt zieht. Mein Dad ist so ein bisschen ja anders, weil er früher, als er jung war, auch reisen war. Und da sieht er auch sehr viele Parallelen. Und ich weiß, so das erste Mal, wo ich auf große Weltreise gegangen bin, hat er mir die Hand gegeben, hat gemeint, Nick, es war schön, dich kennengelernt zu haben, aber ich weiß, wenn wir uns wiedersehen, du wirst ein anderer Mensch sein. Bis zu dem Tag, als ich zurückgekommen bin, wusste ich nicht genau, was er damit meint, aber ich weiß es und jedes Mal, wenn ich wieder mein Backpack aufsetze und zum Flughafen gehe, guckt er mich nur an, grinst und sagt, du machst den Ding richtig.
Cool. Was genau verändert sich dann auf so einer Reise? Inwiefern wächst du dann? Du hast eben von dem Personal Growth gesprochen, dem persönlichen Wachstum. Du bist ein anderer Mensch.
Ich glaube, das kann man nicht wirklich verallgemeinern. Für mich, du kommst in deine eigenen Limits. In diversen Art und Weise. Also ich war damals auf Koh Tao in Thailand und ich habe versucht, Motorradfahren zu lernen. Und ich bin diesen scheiß Hügel nicht hochgekommen. Und ich habe die Maschine kaputt gemacht, die Kupplung war danach im Arsch. Und ja, einfach von deinen Erfahrungen her, was du lernst oder was du bisher noch nicht gelernt hast. Vom Personal Growth würde ich sagen, du kommst an deine Limits. Zum Zweiten, du lernst so viel über die ganzen Communication Skills, wie du mit anderen Leuten aus fremden Ländern kommunizieren kannst. Jetzt nicht nur von der Sprache her, wie wir jetzt Deutsch sprechen, sondern was passiert, wenn du irgendwo in Myanmar bist und du hast kein Benzin mehr im Motorrad und es sind nur ein paar Locals da? Da kannst du nicht einfach auf Deutsch oder auf Englisch sagen, sorry, I don't have any fuel. Du musst mit Händen und Füßen lernen, dich ja sozusagen zu artikulieren. Ja. Und das sind solche Punkte, die halt einfach das Reisen, das ist halt die beste Universität des Lebens, sage ich immer.
Ja.
Und auch für dich selber von den Erfahrungen, dass wenn du jetzt angeschossen wirst, oder also das ist jetzt ein Extrembeispiel.
Was war da los? Erzähl mal.
Also letztendlich, es ist eine, ganz ehrlich, erzähle ich dir jetzt nicht. Die Leute sollen auf meine Reisevorträge kommen und da werden sie die Story auf jeden Fall bekommen.
Okay, machen wir so.
Aber nochmal auf den Personal Growth zurückzusprechen. Es kommt immer darauf an und ich kategoriere es immer so, wenn Leute mich fragen, was sind denn die meisten Dinge, die ich gelernt habe auf Reisen oder was mir am besten gefallen ist. Ich kann nicht wirklich sagen, dass es ein Land ist, was mir am besten gefällt, sondern es sind eher, es kommt immer auf die Leute drauf an, auf die Erfahrung, die man da macht. Und das ist eigentlich der größte Punkt, dass wenn man reisen gehen soll, man soll einfach mit offenen Augen durch die Welt laufen und so viel einsaugen und die ganzen Geschichten und die ganzen Kontakte, die man knüpft. Und ja, das ist einfach ein wahnsinniger Schatz, den man zum Glück nie vergessen wird. Das ist nichts Materielles, was du in den Händen halten kannst. Das ist einfach oben in deiner Birne und in deinem Herzen. Und das kann dir keiner mehr nehmen. Ja. Und das powert dich so, das boostet dich mit Energie für den Rest deines Lebens.
Krass. Wie lange hält das dann vor, gerade bei dir? Wann musst du wieder on the road?
Das kommt drauf an. Also ich werde jetzt für den Sommer 2016 zurück nach Deutschland gehen. Ich freue mich auch wahnsinnig drauf. Mhm. Wir stehen ein paar Hochzeiten an, also jetzt nicht meine, aber ein paar von Freunden und ein paar Geburtstage und einfach ein paar Get-togethers mit irgendwelchen Leuten.
Cool, wieder
definitiv, ja. Und ich habe auch vom Bruder, der Sohnemann, also mein Neffe, den freue ich mich auch wahnsinnig wieder zu sehen. Aber ich weiß, dass im Oktober, November, wenn so dieses typisch deutsche, ich meine, die Leute, die grinsen nicht mehr, die musst du umdrehen, dass die grinsen.
Ja.
Ich denke, dann wird es wieder Zeit, dass ich rausgehe. Also, dass ich dann vielleicht, also Transsibirische Eismann steht auf meiner Bucketliste, Island, die Nordlichter, krass, vielleicht noch ein paar Länder in Südamerika, wo ich noch nicht war. Mhm. Aber ja, ich denke, den nächsten Winter wird es definitiv wieder losgehen mit dem Reisen.
Und jemand, der jetzt so viel gereist ist wie du, was würdest du sagen, ist beispielsweise der Unterschied von den Menschen her, wo wir jetzt gerade sind, hier Südostasien in Thailand, zu vielleicht Menschen in Südamerika oder Mittelamerika, wenn es da Unterschiede gibt?
Die Sprache. Die ist definitiv unterschiedlich. Und ich glaube, vom ganzen Lebensstil her. In Südamerika finde ich, wenn du dort reist als Traveler und du kannst ein bisschen Spanisch sprechen, die respektieren dich unwahrscheinlich. Also die machen wirklich große Augen und sagen, wow, der Kerl kann auch ein bisschen Spanisch sprechen und du wirst unwahrscheinlich viel mehr involviert in den täglichen Arbeitsablauf.
Okay.
Hier in Südostasien, vor allem in Thailand, ist es schon sehr touristisch. Mhm. Und hier wirst du halt immer als der Tourist angesehen und mit dem riesengroßen Dollarsign über deinem Kopf.
Ja.
Und also für mich muss ich sagen, es ist sehr angenehm in Asien zu reisen, aber das Abenteuer und so wirklich, da würde ich eher Südamerika empfehlen.
Also die Connection noch mehr zu den Locals, zu den,
definitiv,
den Communities, findet man dann einfacher in Südamerika.
Richtig, genau. Und wenn du auch hier rumläufst, ob das jetzt Phuket ist oder Koh Lanta und du gehst in irgendeinem Club vorbei, da hast du immer noch den Mainstream-Musik, so hier Avicii kommt aus den Boxen raus, in Südamerika du hast Merengue, du hast Salsa, es ist einfach komplett unterschiedlich, es ist ein komplett anderer Lebensstil und das zaubert dir einfach ein Lächeln ins Gesicht.
Oder so. Ja, ich kann es voll nachvollziehen, weil Feli und ich jetzt mittlerweile das dritte Jahr nach Brasilien gehen im Oktober.
Aha.
Und das heißt schon was, dass wir dreimal an den gleichen Ort gehen und da ist auch echt einfach diese Lebensfreude und dieses...
Es ist komplett anders,
so,
ja.
Dass die Leute sich nicht unter dich stellen, sondern vielleicht sogar über dich oder so und dann man einfach eine coole Kommunikation mit denen aufbauen,
definitiv,
kann.
Definitiv, ja. Also ich kann so aus eigener Erfahrung sagen, in Mexiko, als ich damals nach Mexiko das erste Mal gekommen bin, ich konnte auf Spanisch zwei Sätze sagen. Ich konnte einmal sagen, dass eine Frau schöne Augen hat und ich konnte ein Bier bestellen. Und sonst nichts. Ich habe dann gesagt,
hast du bei den Frauen dann immer den einen und bei den Männern dann den anderen Spruch gebracht?
Ja, meistens. Oder wenn eine Frau ein Bartender ist, habe ich gemeint, hola, guapa, ¿tienes buenas ojos ahí? ¿Puedes traer una cerveza, por favor? Und dann so, oh, er kann Spanisch sprechen, hier ein Bier, kostenlos. Nein, aber es ist wirklich so, wenn du eine Sprache sprichst oder wenigstens nur ein bisschen, du musst nicht flüssig können. Einfach nur ein paar Brocken, wo du halt den Leuten auch ein bisschen Respekt zeigst von wegen, hey, ich versuche deine Sprache zu lernen. Und ich bin dann sofort in der Gruppe mit reingekommen. Die haben den ganzen Tag Spanisch geredet. Die haben gemeint, nee, weiter Spanisch sprechen und wir helfen dir. Und ich konnte nach 6 Wochen eine ganz normale Konversation mit einem Argentinier haben, was ich selber nicht geglaubt habe. Ich habe mit ihm Spanisch gesprochen und habe dann auf Spanisch gedacht und gesagt, oh mein Gott, ich spreche gerade mit dem Argentinier in einer anderen Sprache. Wie unglaublich ist das denn? Es ist einfach ein Lebensgefühl, das ist unbeschreiblich. Da muss man dazu reisen, um sowas nachvollziehen zu können.
Ich merke schon, du bist total pumped und willst am liebsten direkt wieder auf die Strecke und dann
übermorgen nach Vietnam und dann bis in Deutschland und dann geht's wieder weiter nach Südamerika oder schauen wir einfach.
Ja, ich kann es nur bestätigen. Mich hat es ja auch ziemlich spät erwischt. Zum Glück hat Philly mich dann echt mal zum weiten Traveling gebracht und dann auch mit dem Backpack am Anfang und also ich war gedacht, scheiße Moira, wieso bist du nicht früher losgezogen? Was war da los? Ich war immer nur auf Malle oder irgendwie. Weiter bin ich nicht gekommen. Aha. Und dann war ich das erste Mal in Südostasien und dann waren wir in Mittelamerika, dann in Südamerika und jetzt kann ich mir das gar nicht mehr anders vorstellen und dachte mir, in was für einer kleinen verkackten Welt hast du da eigentlich gelebt, in deiner kleinen Mikrobubble, wo dann Probleme vermeintlich groß waren, worüber man jetzt
Probleme, total,
das stimmt. Worüber man echt noch müde lächeln kann.
Da hast du recht. Aber ich muss sagen, auch wenn man später anfängt zu reisen, ob das jetzt mit 25 oder sogar nur mit 30 ist, ich habe mit 23 angefangen und ich muss sagen, ich war heilfroh darüber, dass ich erst eine Ausbildung gemacht habe und dass ich noch nicht so früh reisen war. Nämlich, wenn ich mit 18 nach Australien gegangen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich von Hostel zu Hostel gehüpft und würde einfach nur, Frauen abschleppen wollen und mich besaufen jeden Abend. Und wenn du ein bisschen älter bist, du siehst Dinge komplett anders und du hast auch andere Prioritäten während des Reisens. Ja. Und dabei ist es gar nicht so schlecht, wenn man diesen Reisewunsch hat, wenn man ein bisschen älter ist. Und letztendlich wissen wir beides, ist nur eine Nummer, die man mit sich rumträgt.
Naja, auf jeden Fall. Du meinst das Alter, auf jeden Fall. Aber so Leute kenne ich auch wie du, die dann, kann man ja fast sagen, hängen geblieben sind, so in diesem Reisevirus und total davon besessen sind, die dann aber irgendwann nur noch Arschlochjobs machen, um überhaupt weiterreisen zu können und dann.
Ich wollte gerade sagen, es ist ein schmaler Grat, die Balance zu halten. Also man hat mich auch in Portugal damals angesprochen von wegen, hey, du bist schon 6 Jahre am Reisen und wie, du kiffst nicht und du hast keine Dreadlocks oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist so eine gesunde Mischung oder eine Portion von, ich sage jetzt mal Life-Life-Balance. Also du weißt, woher du kommst, du weißt, warum du reist.
Ja. Aber so ganz seine Roots nicht ganz zu vergessen.
Nee, das ist auch völlig in Ordnung so. Ja. Also um Gottes Willen, wenn viele sagen, woher bist du oder sonst irgendwas, die sagen, Entschuldigung, ich bin aus Deutschland. Hey, ich bin aus Deutschland, ich weiß, woher ich komme und ich weiß das zu schätzen. Aber trotzdem, ich liebe Reisen über alles und ich verbinde halt einfach dieses Entrepreneurship, dieses Unternehmensdenken, aber auch Reisen. Und ich glaube, das ist einfach ein gesunder Mix, den ich für mich gefunden habe. Vielleicht sieht es bei anderen anders aus, die ihren Mix noch finden müssen. Aber ja, es gibt dieses Trial Error, probiert's aus, fliegt auf die Fresse, ist okay, solange ihr noch einmal mehr aufstehen könnt und probiert's einfach aus.
Perfekt, cool. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Nope.
Vielen Dank, Nick, für deine Zeit.
Hey, ich danke dir.
Und wir machen gleich eine kleine Abschlussparty. Hier ist nämlich heute der letzte Tag vom DNX Camp.
Oh ja, die kalten Biere warten.
Jo. Also Leute, peace and out.
Peace.
Yo Leute, das war eine neue Folge der Lifehacks Show. Wenn euch die Show gefällt, hinterlasst mir bitte eine Rezension auf iTunes und liked meine Facebook-Seite unter facebook.com/MoiraMarcus. Vielen Dank für euren Support und viel Spaß bei allem, was ihr gerade noch macht. Peace and out.